Ich hatte einen Freund, der hat 12 Jahre Theologie studiert, allerdings im Knast. Er saß dort nicht, weil er als Christ verfolgt worden war, sondern wegen Gewaltverbrechen. Und dann hat ihn die Heilsarmee irgendwo erwischt und die haben ihm beigebracht, wo vorne ist. Und dann hat er kapiert, dass Jesus die Mitte des Lebens ist. Und dann hat er gelesen und gelesen und studiert und er wusste, wo es lang ging. Als er wieder rauskam, hat er 10 Jahre Zeit gehabt, das an jungen Leuten vor allen Dingen zu sagen, die haben gehört, das war toll. Dann kam er um durch einen Autounfall. Ich habe ihn noch vor Augen, eines Nachmittags in einem Jugendhaus, in dem ich früher mitgearbeitet habe. Da redet er zu einer großen Zahl von jungen Leuten und fängt folgendermaßen an. Sagt, wisst ihr, was Gnade ist? Das ist sehr theologisch. Ne? Wisst ihr, was Gnade ist? Guckt, die alle waren so zwischen 14 und 19 und nicht besonders kirchlich vorbelastet. Guckt mit großen Glotzaugen, Holzaugen, gibt ihn an. Da sagt er, das ist ganz einfach. Gnade ist ganz einfach. Gnade ist, dass Gott euch die Ohren nicht am Hintern. Er hat es etwas vornehmer ausgedrückt, das will ich aber im Schwaben nicht wagen zu sagen, damit eure gute Erziehung hier nicht beeinträchtigt wird. Dass Gott die Ohren nicht an eurem Hintern hat anwachsen lassen, sonst könntet ihr nämlich jetzt nicht zuhören. Nun, alle, die stehen, können natürlich diese Gnade nicht recht würdigen im Augenblick. Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Das ist sehr praxisnah. Was soll man auch sonst damit tun? Manche versuchen Segelfliegen, aber das ist auch nur begrenzt möglich. Nur bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe 2 Ohren, aber das eine funktioniert überhaupt nicht. Also ich höre auf dem anderen höre ich mehr, als ich hören sollte. Also insofern ist das kein Drama. Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Macht das Hörgerät an, die Ohren auf, denn ich muss mit Jesus dreierlei erzählen. Erstens muss ich dir erzählen von einem Bauern, der zum Küssen ist. Von einem Bauern, der zum Küssen ist. Das heißt, die Leute streiten sich darum, ob der zum Küssen ist. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine das jetzt nicht wegen, ob er unrasiert ist oder so, oder anstatt nach Aftershave nach Kuhstall stinkt oder so. Das meine ich jetzt nicht, sondern manche halten ihn schlicht für einen Trottel und finden ihn gar nicht so zum Küssen. Jesus erzählt von diesem Bauern. Wo gibt's den? Der 3/4 des Saatgutes in der Gegend rumschmeißt, sodass es zum Schluss weg ist. Wenn nur 1/4 so sinnvoll angelegt wird, das, was dabei rauskommt. Und dann sagt Jesus, so ist Gott. So ein Bauer ist Gott. Der auf diese Art und Weise verschwenderisch lebt. Nun, inzwischen ist ja so, dass die Kirche entstanden ist und wir da drin, vor allem die Profis, wir haben dafür gesorgt, dass die gröbsten Fehler, die Gott in der Weltgeschichte gemacht hat, ausgebessert werden. Zum Beispiel diese verschwenderische Art und Weise, einfach das Wort Gottes zu verplempern. Es zu sagen und nochmal zu sagen und jedem zu sagen und wir haben gelernt bei der Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, das ist ein gewisses Verhältnis. Und nur durch Verknappung des Angebotes kannst du die Nachfrage steigern. Deshalb wurden im Jugendkreis XY die Andacht schon mal gestrichen. Er sagt, man muss ja nicht jedes Mal unbedingt eine Andacht halten. Nicht? Auf der letzten Freizeit war Gott allein in der Natur, die Bibel hatten sie vergessen. Verknappung des Angebotes in der Hoffnung, dadurch eine Wertschätzung zu erreichen. Was man überall anbietet, ist natürlich nichts wert. Die letzte Jugendwoche in der Gemeinde war vor 45 Jahren. Heute regen sich die Leute auf. Und Jesus sagt, Gott ist anders. Gott ist wie der Landmann, wie der Bauer, der sät und dann erzählt, ihr habt das ja gehört mit euren eigenen Augen, 3/4 geht irgendwo in die Gegend, auf den Weg, aufs Felsige, unter die Dornen und kommt um, sofort oder etwas später, nur 1/4 so, dass es wirklich satte Frucht bringt. Warum ist Gott so? Ist nicht tatsächlich Dummheit. Was es so verschwenderisch gibt, das ist doch nicht mehr. Und es prägt uns doch. Bis hinein in die christlichen Kreise prägt es uns. Das ist nichts. Das ist im Grunde doch nichts Besonderes. Und dass man es auch weglassen könnte. Und dass man nach irgendwas anderem schauen muss, was sensationell oder wertvoll ist und Aufsehen erregt. Aber dieses Wort, dieses Wort. Und jetzt ist Gott einer, der riskiert es lieber, dass einmal zu viel und für die Katze diese Einladung gesagt wird. Diese Einladung der Liebe Gottes. Komm, folge mir nach. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Er riskiert es, dass man drauf spuckt, dass man mit Füßen drauf tritt, dass man es wegwirft in den Dreck, dass man es lächerlich macht, dass man es wie Ramsch betrachtet. Aber er will nicht riskieren, dass auch nur einer da ist, der sagt, ich habe es nicht gehört. Mir hat es keiner gesagt. Es ist für mich nicht hörbar geworden. Ein Bauer zum Küssen. Was ist das für ein Gott, der sich so erniedrigt? Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich lebe davon. Heute. Was hat mir das gut getan? Dass er sich nicht geschämt hat, die Schnauze nicht voll gehabt hat und gesagt hat, jetzt ist aber Feierabend und mit der Vergebung, die der Passani so oft gehabt hat. Und jetzt kriegt er sie nicht mehr. Hat er nicht gesagt. Er hat wieder gesagt, fürchte dich nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich durfte wieder aufatmen. Und ich durfte wieder klar aus der Wäsche gucken. Und sehen, dass er mich liebt und nicht abhakt. Was ist das für ein Gott? Er hat uns in guten und in schweren Zeiten sein Wort gegeben. Stuttgart ist ja da besonders bevorzugt, ne? Hier bei euch ist ja die Zentrale, wo die Bibeln gedruckt, verteilt und sowas werden. Massen, weil ich weiß ja nicht, wie viel du besitzt. Du kannst sie mit und ohne Bilder haben. Groß für alte Augen, in Großdruck und ganz klein, so dass du deine Tasche verschwinden lassen kannst. In Auswahl oder komplett und so. Du kannst den ganzen Bücherschrank, es gibt sie ganz billig. Er hat uns sein Wort im Originaltext gegeben. Jeder kann mit eigenen Augen lesen. Du hast Möglichkeiten gehabt, es zu hören. Nicht nur durch sein Wort. Oft hat er zusätzlich durch Ereignisse geredet. Er hat in unserem Volk geredet durch schwere Zeiten, weil wir im Guten nicht hören wollten. Wir sind hart geworden. Er hat uns Gutes getan, unverdient, unverschämt viel Gutes. Wir sind selbstgerecht geworden. Gorbatschow, Kohl und Co. machen die Chose und wir sind das Volk. Oder meinst du, dass die neuen Entwicklungen dazu führen werden, dass wir begreifen, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Wir sind wieder wer? Wir sind in Ordnung? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Er redet mit uns. Er gibt's nicht auf. Ein Bauer zum Küssen, ja? Darum liebe ich Gott. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, weil er sich derartig an mich verschwendet. Ja, nicht nur sein Wort, sondern sein Leben sich selbst. Als er am Kreuz verblutet, so sehr bist du geliebt. Und ich auch. Zweite, ich muss dir erzählen von einer super Erfolgsstory. Von einer super Erfolgsstory. Nun, die Saat, die so mit Schwierigkeiten passiert hat, hat einen irrsinnigen Erfolg. Jesus sagt, es bringt dann 100-fach, 60-fach, 30-fach Frucht. Nun bin ich kein Landwirt, aber also ehrlich gesagt, ich habe keinerlei Ahnung davon. Aber ich habe gelesen, dass eine normal gute Ernte in Israel 7,5-fache Frucht brachte. Und eine tolle Ernte, sehr gute Ernte, das Zehnfache an Ertrag brachte. Das war die Spitze. Seht ihr? Jesus. Das Unterste, was rauskommt, ist 30-fach. Das heißt, noch das Mickrigste, was dabei herauskommt, ist ein Erfolg, der alles das, was wir gewohnt sind, in den Schatten stellt und bei weitem übertrifft. Und er redet von dem Wort, das er spricht, von der Einladung, komm, folge mir nach, von dem Freispruch, dir sind deine Sünden vergeben. Keine Macht der Welt kann dich halten, wenn Jesus dich freispricht und in seine Gemeinschaft nimmt und zu seinem Kind ruft. Das Machtwort, das ihm gegeben ist, die Macht im Himmel und auf Erden, davon ist hier die Rede. Und er sagt, komm, ich sende dich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin. Er sagt, dieses Wort, sagt Jesus, wird 100-fach, 60-fach, 30-fach Ergebnis haben. Und wo es am schlechtesten rumkommt, ist es ein Erfolg, der alles, was menschlich ist, weit übersteigt. Da sagt man, Junge, Junge, ob das so stimmt? Jesus sagt das in einer Situation, wo dann bald deutlich wird, dass das so nicht ist. Das sieht nach Sterben und Pleite aus, nach Kaputtgehen. Ich vermute, dass die meisten von uns jetzt beliebig viele Storys erzählen könnten, wo es eben ganz anders ist, ganz mickrig, ein paar wenige gekommen und bei der Andacht haben sie nicht zugehört und wenn man versuchte, von Jesus in der Klasse zu sprechen, haben sie gegrinst. Das heißt, was heißt hier eine super Erfolgsstory? Da rennst du gegen die Wand oder gegen Gummi oder was auch immer. Ist nicht eher Sterben und Kaputtgehen als super Erfolg und vielfache Frucht? Ja, Sterben. Tertullian, der Kirchenvater, sagte, Sanguis ist Semen Christianorum. Das Blut der Christen in der Verfolgung ist das Saatgut der Christen. Und das ist durch die Geschichte gegangen, dass überall da, wo man mit aller Brutalität dieses Wort auslöschen und die Zeugen auslöschen wollte, da ist die Saat 100-fach aufgegangen. 100-fach. Und die es ausdrücken wollten, fressen die Würmer und stehen im Gericht Gottes. Aber blühen tut die Ernte des Wortes Gottes, das man binden, fesseln wollte und das freier ist als je zuvor. Vor 14 Tagen war ich mit einem Mitarbeiternachmittag irgendwo oben da in der Nähe des Westfalen, Ruhrgebiet, und da waren so 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen und wir wollten eine Jugendwoche vorbereiten. Und wir hatten allerlei Tiefsinniges uns ausgedacht, wie man so weiterführend was erklärt und so. Und dann beim Kaffee trinken, da sah ich ein paar Figuren da rumspringen, die passten irgendwie nicht so ins Bild. Ich meine, ich will euch nicht zu nahe treten, aber die meisten jungen Christen sehen ja auch schon äußerlich etwas geheiligt aus. Und so, was die Frisur angeht und so, das ist ja nichts Negatives. Jedenfalls, die sahen nicht so aus. Die passten irgendwie nach dem Ganzen, wie die Matte hatten und so, das konntest du sofort sehen, die passten nicht so richtig rein. Und ich dachte, um Himmels Willen, das wird aber unangenehm, so 18, 19, 20-Jährige, wir machen jetzt hier so eine Mitarbeiterschulung, einen Kurs, der Vertiefung bringt, das wird eine Katastrophe, vielleicht ist das gar nichts für die. Ging ich auf die zu und sagte, habt ihr euch hier einen Verlauf noch bis, was bewegt euch? Sagten die, also CVM, das kennen wir noch nicht so, nur den Rüdiger kennen wir. Das war einer, ein Mitarbeiter, ein hauptamtlicher Mitarbeiter. Und dann erzählte einer von diesen Kerlen vor allen, und sagte, wir waren mit auf der Skifreizeit jetzt mit dem Rüdiger. Es war vermutlich einige dieser Skifreizeiten, die da auf der grünen Wiese in diesem Jahr stattgefunden haben. Und sehr umweltfreundlich, nicht so kaputt machen. Also, mit dem Rüdiger. Die waren noch nie irgendwo in einer Kirche gewesen und die hatten mit nichts zu tun. Die waren nicht verdächtig, mit dem Christsein sehr viel anfangen zu können. Und dann sagt er, und an einem Abend hat der Rüdiger einen Abend gehalten über Okkultismus. Da habe ich ihm erzählt, sagt er, dass ich sowas immer mache, mit Gläserrücken, Pendeln und so.
Und hat Herr Rüdiger mir erklärt, warum das Leben kaputt machen kann. Dann sagte der Martin so. Und dann ist mir ein Schauer den Rücken runtergegangen. Da habe ich gesagt, Rüdiger, was machen wir denn jetzt? Da hat der Rüdiger gesagt, jetzt beten wir. Hat er gesagt, ja. Dann sind sie, hat er raufgegangen in so ein Zimmer. Und da haben wir gebetet. Und dann sagt er, da ist es mir. Ist mir der Heilige Geist Gottes bis in dicken Zeh gefahren. Und jetzt treffen wir uns jeden Donnerstagabend zum Bibeldinner. Ja, ihr lacht, die fraßen dann nicht die Bibel, sondern die aßen beim Dinner und lasen dann die Bibel. Das waren ganz vornehme Leute. Und dann sagt er, und der, und zeigt er auf seine Freunde, die haben es auch kapiert, und der ist gerade dabei. Die waren vielleicht, das war alles 14 Tage alt, ich habe nur gezittert, wie lange das hält und so, aber da habe ich gedacht, was ist das, was ist das für eine Sache? Typen, wo viele vom Ansehen her sagen, ach, die sind doch nicht offen. Die kannst du doch nicht erreichen mit dem Evangelium. Und die plötzlich, denen es nicht in der Wiege gesungen war, die keine Eltern hatten, die mit ihnen die biblischen Geschichten erzählt hatten, mit denen keiner gebetet hatte zu Hause, die bisher keinen überzeugenden Jugendkreis kennengelernt hatten. Und an ihnen beweist dieses machtvolle Wort Gottes, wie ein Leben verändert wird. Plötzlich ist ein Heißhunger, deshalb waren die da. Und sie sagten, wir wissen noch nicht viel, aber eins wissen wir wollen hier mitmachen bei eurer Jugendwoche. Wir wollen mithelfen, dass andere in dieser Gegend auf den Trichter kommen. Es kapieren, dass diese Einladung für sie gilt. Das wäre schön, wenn wir jetzt erzählen könnten und jemand sagt, wie ist es bei euch gelaufen? Immer wieder lässt es Gott uns auch erkennen, dass etwas bewirkt wird durch dieses Wort in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen. Aber bitte, wenn Jesus sagt, ihr seid Teil einer super Erfolgsstory, dann missversteht das nicht so, als dass kettenweise eine große positive Erfahrung bestätigende Erfahrung nach der anderen kommt. Jesus selbst hat gesagt, es ist mit dem Weizenkorn so, das wird beerdigt, dann verschwindet es, dann wird es begraben in der Erde. Und wenn diese Beerdigung nicht passiert und dieses Verschwinden nicht passiert, wird es nie Frucht bringen. Und so sieht's dann immer ganz lange aus nach Beerdigung. Und da ist nichts mehr. Und ohne diesen Prozess der Beerdigung des Sterbens gibt's kein Wachsen. Missversteht mich also nicht, dass ich da nicht sage, wenn's richtig geht, dann müsst ihr jede Woche sehen, wie toll das bei den Menschen wird. Sondern gegen allen Augenschein und manchmal auch sichtbar vor unseren Augen bestätigt, sagt Jesus, ihr seid Teil, wenn er mir folgt, ihr seid Teil einer großen Erfolgsgeschichte. Der mindeste Erfolg, der bei rauskommt, die Frucht, die Vermehrung, die mindeste, die bei rauskommt, ist 30-fach ein Vielfaches von dem, was menschlich denkbar unmöglich ist. Was ist das für eine Würde, dass Jesus jede und jeden von uns einlädt, Teil dieser Wirkungsgeschichte des Wortes Gottes zu werden. Und zwar in beiden Richtungen. Einmal, dass es an uns geschieht, dass Jesus sich in uns, gegen uns durchsetzt, dass es wächst aus den Mauern und es zerreißt, was an Hartem da ist. Und Frucht wächst, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Glaube, Keuschheit. Dass es wächst und dass dieses Leben aus Gott dann aus unserem Leben rauswächst in Wort und Tat. So dass andere es pflücken können und genießen können und auf den Geschmack kommen und sagen, das brauche ich, den brauche ich, diesen Jesus. Jeder von uns soll ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein. Und der Martin hat mich daran erinnert, dass es Schwachsinn ist zu meinen, man müsste, wenn man angefangen hat als Christ, erstmal 5 oder 10 Jahre warten, bis man so richtig reif, geschult. Und dann irgendwann könnte man auch für andere Hilfe sein. Die waren noch keine 14 Tage von der Erfahrung mit Jesus betroffen. Und es zog schon Kreise bei den Freunden, die sonst auch keiner von Jesus erreicht hat. Wartet nicht. Manche reifen so lange, bis sie verlobt sind. Und es passiert nichts, außer dass es nach Fäulnis stinkt. Hört ihr? Wer Ohren hat, der höre. Jesus sagt, ihr sollt Teil einer großen Erfolgsstory sein. Und das Dritte, Ohren auf, ich muss euch erzählen von den stinknormalen Alltagskillern. Von den Alltagskillern. Warum geht so viel kaputt? Ihr habt es vor Augen? Er sagt, drei Bereiche sind besonders gefährlich. Einmal der Weg, da hat man immer gesagt, was ist das für ein blöder Bauer? Das tut doch keiner. Auf die Straße sehen. Dann müsst ihr wissen, dass das in Israel anders läuft als bei uns. Da wird nicht erst geflücht und dann gesät, sondern da wird erst gesät und dann geflücht. Und das ist doch ganz vernünftig, denn da ist der Boden nicht so dick und tief wie bei uns, dass man so richtig das umlegen kann, sondern das ist eine dünne Erdkrume leider nur. Und dann wird einfach ausgesät und dann mit dem Pflug so aufgerissen, das ist mehr so ein Eggen. Und von der letzten Ernte her ist so gewesen dann, dass die Leute zur Abkürzung über den Acker so diagonal so einen Trampelpfad gemacht haben und gesagt, wir sind doch blöd, wir laufen nicht immer hinten rum. Und da sind sie da quer drüber gelaufen ein paar Monate. Und deshalb gibt's da jetzt so einen festen Weg, quer übers Feld. Und wo die Erde so festgetrampelt ist, da fallen jetzt die Körner drauf. Und auf diesem platten Weg, da liegen diese Körner für die Vögel wie auf einem Tablett. Da kommen die im Sturzflug an und ernten die ab. So sagt er, etliches, vieles auf dem Weg. Und es sagt Jesus, hör, die Leute hören's, verstehen's nicht, das heißt, sie nehmen's nicht rein in ihr Leben. Und dann kommt der Teufel und nimmt's weg. Also, wenn ihr aus dem Ausgang rauskommt, steht erst die Person mit dem Körbchen da für Brasilien. Da, wo die Brieftasche reinkommt. Und ein paar Schritte weiter, unsichtbar dahinter, steht der Feind des Lebens und der nimmt alles wieder ab, was Jesus in diesen Gottesdienst in dich reingetan hat. Er sagt, wirst du das, mach keinen Körper, komm, das hier. Gehst du besser ohne. Gehst du besser ohne. Nimm sofort weg. Damit alles, was dich innerlich bewegt hat, jetzt in diesem Gottesdienst, gar nicht in den Abend reinkommt, gar nicht in die Nacht, gar nicht in den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Er nimmt's gleich ab. Zweite Kollekte vor der Tür. Einsammlung von allem, was Jesus ausgeteilt hat. So sagt Jesus. Das ist das Beste. Gleich am Anfang weg. Das Zweite sagt er, das ist das Heißeste in der Jugendarbeit. Dünner Boden auf dem Felsen. Wisst ihr, warum das schnell wächst, wenn es dahin fällt? Das hat einen guten Grund. Der Tau in Israel ist dann oft so stark, dass er fast wie Regen ist. Und auf so einer dünnen Ackerkrume, dann durchnässt er diesen Boden ganz, ganz stark, weil er nicht tief absacken kann. Und dieser so gefeuchtete Boden, der hat natürlich dann eine Kraft und die Wachstum. Nur die Chose ist dann, wenn die Sonne knallt, auch ganz schnell trocken. Und krümelig. Und dann haben die Wurzeln keine Möglichkeit unten rein. Man kommt nicht ans Grundwasser. Das ist nichts. Das ist das, was einen krank machen kann in der Jugendarbeit. Dass es Menschen gibt, die wirklich mit Feuer und Flamme für Jesus eintreten. Das wächst so schnell und ist beim Grinsen der Clique kaputt. Bei Jungs ist meist so, dass sie, ich meine, die Prügel und die Elektroschocks noch gerne aushalten würden, wie sie sich vorstellen, im Martyrium für Jesus, aber wenn das Mädchen an der Ecke grinst, das ist schwer zu ertragen. Das ist auch neutestamentlich, das ist seit Simon Petrus so. Ne? Die Mädchen haben dann umgekehrt ihre besonderen Gefährdungen da. Das Grinsen hältst du nicht aus. Und dann vertrocknet alles. Dann schmeißt man die Bibel weg und dann kündigt man die Freundschaft im Jugendkreis und so weiter. Meine Güte, ist das eine Tragik. Und dann der Betrug, sagt Jesus, ist das Dritte, die Sorgen und die Freude. Die Habgier, das kann eine Seele erfüllen. Ich möchte das haben und solange ich etwas haben möchte, träume ich davon. Meine ganze seelische Kraft ist absorbiert. Und wenn ich es dann habe, dann fängt die Sorge an und der Ärger, dass es doch nicht so ist, wie es sein sollte. Und wann kriegt man die zweite Auflage? Ihr werdet betrogen, sagt Jesus. Und eure ganze Lebenskraft aus eurer Seele gesogen. sodass ihr euch nicht öffnen könnt für die Liebe, die Jesus anbietet, für den Weg, den er zeigt. Warum sagt Jesus das eigentlich? Ich bin so skeptisch, ob Warnungen helfen. Ich bin noch gar nicht so sicher, ob Jesus warnen wollte. Ob Warnungen helfen? Wenn ich das lese, geht's mir so. Das alles mündet für mich in einen Gebetsschrei. Herr, was bin ich denn nun? Bin ich dieser Trampelpfad, das Felsige, oder ist mein Leben von den Dornen der Habgier überwachsen? Wie kann ich mich denn ändern? Muss ich gute Voraussetzungen haben? Und wenn ich sie nicht habe, ist das Schicksal? Ach, das führt alles zu nicht solche Überlegungen. Das wollte Jesus nicht bewirken, sondern er wollte nur eins. Den Gebetsschrei, mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Herr, hilf mir, dass du schaffen kannst in meinem Leben, was du willst. Hier bin ich, hier bin ich. Vielleicht ist das dieser Gottesdienst für dich der Punkt, wo du endlich nach monatelangen oder vielleicht auch jahrelangen Rumtreiben im christlichen Umkreis endlich zu dem Punkt kommst, wo du gründlich und richtig umkehrst, heimkehrst in die Arme dieses Jesus und sagst, und ich will dir gehören von heute an. Oder vielleicht ist es dieser Gottesdienst jetzt der Anlass zu sagen, ich muss diese Sache mit der Betrügerei, mit dem und dem, ich muss das in Ordnung bringen. Gottes Geist wird dein Leben ins Licht stellen. Und er möchte, dass sich was verändert. Und das Tollste, was du erleben wirst, dass er aus den Niederlagen mit dem Machtwort der Vergebung der Sünden noch Siege macht. Dir sind deine Sünden vergeben. Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Erstens dieses Gebet, mache mich zum guten Lande. Zweitens, du sollst wissen, die Aussaat geht weiter. Die Aussaat des Wortes geht weiter. Gott liebt weiter die Menschen. Bist du ein Teil davon? Sind wir Teil in dieser Aussaat? Helfen wir mit, es zu verbreiten? Und eins ist sicher, die Ernte kommt. Die Ernte kommt, wenn der Herr kommt. Dann wird der Schlussstrich gezogen. Dann wird offenbar, was kaputt gegangen ist, was getreten, verachtet wurde, die bespuckte Liebe Gottes, an der wir verloren gehen können, und die vielfache Frucht. Die Ernte kommt.
Wir wollen stille werden und beten. Vater, wir trauen es ja deinem Wort gar nicht mehr zu. Und du weißt, wie es an uns vorbeifliegt, so als ob es uns nichts anginge. Und dann kommen die anderen Dinge, die das alles kaputt machen. Und dann kommt das, dass es weggeredet wird. Und dass dies dein Wort keine Bedeutung mehr hat. Herr, mach du uns doch an diesem Abend zum guten Lande, in das dein Samenkorn gefallen ist. Und lass es aufgehen, trotz allem, trotz dem, was morgen wieder auf uns zukommt, in der Schule und im Betrieb, zu Hause, meinen persönlichen Schwierigkeiten. Herr, lass es wachsen und reifen und Früchte tragen bis zu deinem großen Tag. Und Herr, wir bitten dich an diesem Abend besonders für diese Landstriche, wo es noch schwierig ist, dein Wort auszubreiten. Wir bitten dich jetzt, besonders für unsere rumänischen Christen. Wir bitten dich für viele Christen in Ostländern. Wir bitten dich für diese ganze Erde, dass dein Wort ausgestreut werden kann, dass es aufgehe und dass Frucht wachse, bis du kommst. Herr, höre uns, wenn wir gemeinsam dich anrufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.